Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mit Andrea Gerg herzlich willkommen. In vielen Farben schillern Leben und Werk des chilenischen Schriftstellers Roberto Bolaño. Jetzt ist einer seiner frühen Romane erstmals auf Deutsch erschienen. Und bei mir ist gleich der Übersetzer und Verleger Heinrich von Behrenberg zu Gast. Als den James Dean der Literatur hat die Literaturbeilage der Times Roberto Bolaño mal bezeichnet und damit meinte sie ein schnelles Leben, einen frühen Tod und ein großartiges Werk. 2003 schon starb der chilenische Schriftsteller gerade mal 50-jährig und erst danach erschienen einige seiner Werke wie das Meisterwerk, der Roman 2666. Verglichen mit diesem über 1000-seitigen Buch ist der Roman Monsieur Pain ein schmales Bändchen. Der heute erscheint das Buch, übersetzt hat es Heinrich von Behrenberg. Er ist selbst Verleger, Übersetzer, langjähriger Lektor. Jetzt ist er bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr von Behrenberg.
Dankeschön, guten Tag.
Wie war denn Roberto Bolaño? Es ranken sich ja so viele Mythen und Geschichten und Geheimnisse um ihn. Sie haben ihn ja kennengelernt. Wird er diesem ganzen Bohai, was da um ihn gemacht wird, war er eigentlich so ein Typ, zu dem das passte?
Ja und nein. Er hat sicherlich in gewisser Weise an seinem eigenen Mythos auch immer gearbeitet und zu dem Mythos gehört ja so ein bisschen diese schwarze Legende, dass er mit seinen Freunden in den 70er Jahren in Mexiko durch die Gegend gesaust ist und Octavio Paz gehasst hat und die etablierten Literaten verfolgt hat und gleichzeitig irgendwie haben die Leute also Drogen genommen ohne Ende und haben sich mit sehr viel Sex beschäftigt. Und das ist ein bisschen, das stimmt sicherlich, aber ich habe ihn kennengelernt, da ist er natürlich auch schon etwas älter gewesen, als einen sehr nachdenklichen und vor allen Dingen mir gegenüber und zu den Leuten, also zu meinen Freunden immer wahnsinnig freundlichen, höflichen, wirklich sehr, sehr angenehmen und klugen Menschen. Also wirklich jemand, der mich sehr beeindruckt hat.
Sie haben ja auch schon zahlreiche Bücher von ihm übersetzt. Ist denn dieses, sagen wir mal, Zusammenspiel von Erfindung und Wahrheit, von Realität und einer anderen Wahrnehmungsebene nicht auch Thema seiner Bücher? Denn auch jetzt, wenn man in dieses Buch reinschaut, da kommt ja auch eine Figur vor, die es auch tatsächlich gibt, nämlich der peruanische Dichter César Vallejo. Ist das sowas, was ganz typisch ist für Roberto Bolaño?
Ja, das ist etwas ganz Typisches für Roberto. Es ist ja auch in diesem Roman wieder mal ein Dichter, der im Mittelpunkt steht. Und das gilt eigentlich für sein ganzes Werk. Das ist ja ganz merkwürdig. Er hat kaum über etwas so intensiv geschrieben wie über Literatur und über Dichter und über Schriftsteller. Alle seine Romane, vom frühesten bis zum letzten, von der Nazi-Literatur bis zu 2666, sind eigentlich immer diesem Thema gewidmet. Häufig ist das Thema ja irgendwie ein verschollener Autor, nach dem gesucht wird, von dem noch nie irgendjemand was gehört hat, von dem man auch nie ganz genau weiß, ob er überhaupt existiert. Und hier ist es César Vallejo, der eine Ikone ist für die Lateinamerikaner, einer der größten Dichter, die es dort gibt, ein Peruaner. Und es ist er ist auch in diesem Roman eigentlich wieder seinem Schema ganz treu geblieben.
Und er taucht ja da ein in so eine ganz eigenartige Welt. Es geht um Mesmerismus. Dieser Vallejo, der leidet an einem Schluck auf, der ihn zu töten droht. Und was ist das für eine Geschichte?
Für mich ist es ein perfekter, surrealistischer Roman. Es ist ja ein relativ früher Roman, den Bolaño schon in den 80er Jahren geschrieben hat, den er aber selbst für würdig befand, in den 90er Jahren mit einem eigenen Vorwort noch einmal zu veröffentlichen. Es ist tatsächlich ein perfekter surrealistischer Roman. Roberto ist immer ein großer Anhänger, ein großer Parteigänger des Surrealismus gewesen, auch der lateinamerikanischen Spielart, die hier nicht so bekannt ist. Und César Vallejo gehört in seiner Frühzeit, in seinen frühen Jahren auch in diese literarische Richtung, zumindest zum Teil. Und in diesem Roman ist es so, es ist ein beklemmendes Klima, was dort aufgebaut wird. Und es ist ein Klima, was mich immer sehr, sehr erinnert hat an bestimmte Filme von Luis Buñuel, zum Beispiel an den Würgeengel, nicht? Also es geht ja auch immer, dieser Monsieur Pain, der Mesmerist, Kriegsteilnehmer und Verletzter innerlich wie äußerlich ist, der versucht ja immer an den heranzukommen und er kommt nicht an ihn heran. Also so ein typisches Thema. Es gibt eine Szene, in der meiner Ansicht nach auf klassische Art und Weise der Paysan de Paris von Louis Aragon richtiggehend zitiert wird. Das ist auch der große Spaß an diesem Buch. Das hat mir gut gefallen. Also diese Schnitzeljacht, also wo hier die surrealistischen Motive sind. Außerdem ist es eine tolle Geschichte.
Und die packt einen auch sofort. Also obwohl man sofort merkt, dass das jetzt nicht so leichtgängige Literatur ist, sondern dass da ein Autor tatsächlich was will auch, ist man gleich irgendwie gefangen und will gar nicht mehr aufhören zu lesen. Wie macht er das?
Er hat in diesem Fall natürlich auch ein sehr schönes Setting gewählt. Paris. Es ist Ende der 30er Jahre, Vallejo ist 38 gestorben. Es tobt in Spanien der Bürgerkrieg. Das spielt eine ganz große Rolle. Der Bürgerkrieg praktisch sendet seine schlimmen Nachrichten die ganze Zeit in diesen Roman hinein, der gleichzeitig niemals Paris verlässt, nicht? Und auch dieses Paris selber ist ein sehr eigenartiges und sehr bolognieskes Paris, nicht? Denn es wird sehr viel gelaufen, wie in Robertos Roman immer, nicht? Also man läuft durch irgendwelche Gegenden und auch hier läuft der Held tatsächlich durch ein Paris, von dem man auch nicht so genau weiß, ob es tatsächlich existiert, ob diese ganzen Straßen, die Bologna dort nennt, ob die eigentlich existieren. Aber darum geht es auch immer gar nicht. Es geht ja immer darum, um bestimmte Situationen, die hier allerdings auch tatsächlich einen sehr politischen und sehr, sehr, sehr kräftigen, also in diesem Fall natürlich spanisch-republikanischen Gestus haben.
Würden Sie denn sagen, obwohl es ja so ein frühes Werk ist, dass darin eigentlich schon der ganze Bolaño auch anklingt oder angelegt ist?
Ein bisschen ja.
Ein bisschen ja.
Im Mittelpunkt steht ein Schriftsteller, das ist schon mal vollständiger Bolaño. Es geht auch um die ständige Präsenz der Gewalt. Das ist auch ein Thema, was in allen Bolaño-Romanen und mit dem Laufe der Zeit immer, immer stärker in den Vordergrund getreten ist. Ohne dass diese Gewalt in irgendeiner Art und Weise, moralisch gewertet und unterlegt wird. Typisch ist auch die für Bolaño ganz typische in all seinen Werken, die Pointenlosigkeit.
Ich wollte gerade sagen, sprachlich für Sie als Übersetzer natürlich am interessantesten, denke ich mal. Ist er da auch schon ganz klar bei seinem Stil?
Ja. Es ist eigentlich ein perfekter Bolaño-Roman. Es ist ein kleines Werk und es hat mir großen Spaß gemacht, auch hier wieder eigentlich in eine Sprachmusik hineinzuhören, die bei Bolaño wirklich sehr ausgeprägt ist. Wenn man ihn kennt und wenn man ihn gelesen hat, dann ist sein Stil tatsächlich ganz auch in Lateinamerika ganz einmalig. Und dafür eine deutsche Musik zu finden, das hat wieder großen Spaß gemacht.
Und ein gutes Buch für Einsteiger ins Werk von Bolaño, oder?
Ja, es ist ein guter Einsteiger, denn es ist ziemlich spannend. Es ist ja eine richtige Krimi-Geschichte, wenn man so will. Also Vallejo stirbt an diesem Schluckauf, keiner weiß, was los ist. Monsieur Pain wird von seiner entfernten Freundin gebeten, also zu helfen, und er versucht zu helfen, er kommt nicht an die Leute ran. Es sind merkwürdige Spanier irgendwie, die durch Paris geistern, die irgendwie ihn verfolgen, die hinter ihm her sind, die ihn bestechen. Am Ende ist Vallejo tot, und was mit Pain passiert, das wird erklärt in einem auch für Bolaño ganz typischen, in einem biografischen Abspann. Aber eigentlich eine richtige Pointe, eine dramatische Pointe oder so etwas, das gibt es mal wieder nicht.
Aber der Leser ist trotzdem glücklich, Heinrich von Bärenberg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und der Roman Monsieur Pain, den Heinrich von Bärenberg aus dem Spanischen übersetzt hat, ist beim Fischer Verlag erschienen und kostet 21 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Christian Schüler-Beiger. Ich empfehle das Buch von Susan Sontag, Der Liebhaber des Vulkans. In dem Buch geht es um den englischen Gesandten am Königshof von Neapel, der die Ausgrabung in Pompeji und Herculaneum begleitet hat, dort gesammelt hat und dann seine Sammlung später dem Britischen Museum verkauft hat. Das Buch spielt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, und das ist also eine Zeitreise, die einem hilft zu verstehen, dass Neapel damals neben Paris oder womöglich sogar noch vor Paris die bedeutendste europäische Kulturmetropole war, die zu der Zeit existierte.
Gerade für Schriftsteller kann Sprache eine Art Heimat werden. Davon erzählen viele Zeugnisse von Exilanten, nicht nur aus der Zeit des Nationalsozialismus. Der ukrainische Schriftsteller Volodymyr Rafejenko stammt aus Donetsk, wo er auch bis 2014 gelebt hat. Dann musste er vor dem Krieg fliehen und verlor dabei mehr als nur seine Heimatstadt und Wohnung. Sabine Adler hat ihn in Kiew getroffen.
Kurz bevor Russland vor 5 Jahren die ukrainische Halbinsel Krim besetzte und den Sezessionskrieg in den sogenannten Donetsker und Luganska Volksrepubliken befeuerte, wurde in der Ukraine wieder einmal heftig um die Sprache gestritten. Wie so oft seit der Erlangung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991. Doch die meisten Menschen berührte der Konflikt nicht. Auch in Volodymyr Rafejenkos Alltag existierten seine Muttersprache Russisch und das Ukrainische friedlich nebeneinander.
Die meisten in meiner Heimatstadt Donetsk sprechen Russisch, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Stadt wieder aufgebaut werden musste, wurden Züge voller russischer Spezialisten in die Region geschickt. In der Landwirtschaft aber sprachen die Menschen noch vor allem ukrainisch.
Der ukrainische Schriftsteller Rafejenko bekam für seine Texte auf Russisch internationale Preise, auch in Moskau. Die wichtigsten russischsprachigen Verlage und Literaturjournale publizierten sie und bedienten einen weit größeren Markt als die ukrainischen. Der 50-Jährige hatte nie vor, auf Ukrainisch zu schreiben.
Und dann kamen diese Leute und erklärten, sie wollten die Ukrainer, die Russisch sprechen, schützen. Aber ich brauche niemanden, der mich beschützt. Ich habe in der Ostukraine 45 Jahre ohne Schutz gelebt.
Rafejenko verstand, dass die Sprache zum Politikum wurde. Dass die neuen Herrscher in der Ostukraine nicht mehr unterschieden zwischen Russisch sprechen und pro-russisch handeln.
Als in Donetsk 3500 Kämpfer einmarschierten, verstand ich, dass ich weg musste. Nur wohin? Nach Kiew, wo ich keinen kannte? Ich wollte keinesfalls russisch leben, denn das Ganze begann mit einer riesengroßen Lüge. Sie besetzten ein Stück Land aus rein geopolitischen Gründen. Das hatte nichts mit den Ukrainern oder Russen zu tun. So begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. In Kiew, mit $200 und 2 Koffern, in einem Haus. Bei meinem Schriftstellerfreund Juri Andruchowitsch darf ich wohnen, aber das ist weit von Kiew entfernt.
Gegner des Ukrainischen stufen die Sprache gern als russischen Dialekt runter. Dabei betragen die Überschneidungen nur 40%. Zwischen dem Ukrainischen und Polnischen dagegen sind sie viel größer, 60-70%. Volodymyr Rafejenko konnte ukrainisch lesen, auch die Bücher seines Schriftstellerfreundes Andruchowitsch. Aber sprechen oder gar schreiben?
3 Jahre lernte ich die Sprache, Dann begann ich auf Ukrainisch zu schreiben. Ich verbot es mir, weiter Russisch zu benutzen. Ich schrieb 10-12 Stunden am Tag, musste immer wieder Wörter nachsehen. Aber als Philologe weiß ich, wie Sprache funktioniert. Anfangs war ich ängstlich, aber irgendwann kamen die Freude und das Vergnügen an dieser Sprache. Ich möchte damit niemandem irgendetwas beweisen, zumal sowieso jeder nur das glaubt, was er will.
Jetzt hat er sein erstes Buch, Die Länge der Tage, auf Ukrainisch vorgelegt. Mit einem Helden, einem alter Ego, der aus dem Osten nach Kiew kommt und Ukrainisch lernt.
Dabei stellt er an sich fest, dass sich mit den Sprachen auch seine Erinnerungen verändern und seine gesamte Sicht auf die Realität. Die Sprache ist die Kraft, von der das ausgeht.
Der Autor möchte in Zukunft sowohl auf Ukrainisch als auch auf Russisch schreiben. Er mag beide Sprachen, legt sich aber nicht fest.
Das kann ich nicht sagen. Mir scheint aber, dass das Ukrainische weicher und lebendiger ist. Aber noch weiß ich ja nicht alles über die Sprache. Auch wenn ich meine künstlerischen Texte bereits auf Ukrainisch schreibe, lerne ich sie ja noch immer. Und das wird auch noch einige Jahre dauern.
Wenn Volodymyr Rafeenko durch Kiew spaziert, taucht er ein in das russische Stimmengewirr. In der ukrainischen Hauptstadt sprechen die meisten Menschen Russisch und führen den Sprachenstreit so jeden Tag ad absurdum.
Sabine Adler traf den Schriftsteller Volodymyr Rafeenko in Kiew.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine leichte Melancholie liegt über den Texten Eduard von Kaiserlings, der Mitte des 19. Jahrhunderts zur Welt kam. In Italien, in Wien und später in München gehörte er zur Bohème. Und in den letzten Jahren hat er eine bemerkenswerte Wiederentdeckung erlebt. Nach einem umfangreichen Band mit Erzählungen sind jetzt 4 späte Romane erschienen unter dem Titel Feiertagskinder. Und Edelgard von Abenstein hat sie für uns gelesen. 4 Romane, das können Sie wohl kaum nacherzählen, aber vielleicht gibt es irgendwas, was das verbindet, dass Sie mal einfach uns wiedergeben können, was erzählt
ja,
Eduard von Kaiserling.
Ich sage aber trotzdem mal ganz kurz in Stichworten, um welche Romane es sich handelt und um worum es da geht. Also einmal Wellen, der erste Roman von 1911, da geht es um eine unstandesgemäße Liebe in einem Ostseebadeort, dann um ein tödlich endendes Dreiecksverhältnis in abendliche Häuser. Von einer jungen Frau handelt Fürstinnen, die sich gegen die Schlösserwelt und die Zeremonielle dort auflehnt. Und am Ende stehen die Feiertagskinder, posthum erschienen 1919. Da bricht eine Frau aus der Gutsherrlichkeit aus.
Also muss man gar nicht nach irgendwelchen verbindenden Elementen suchen oder gibt es die doch?
Die gibt es natürlich. Also wie das schon angedeutet wurde, es geht insbesondere und ganz stark um mutige junge Frauen, die den Sprung in eine neue Zeit wagen, die dort in der Weite der ostpreußischen Güter leben und ziemlich gelangweilt sind, dem Müßiggang frönen, zwangsweise auch. Die Herren kümmern sich um die Landwirtschaft, manchmal um das Spiel, in dem sie Schulden machen und ihre Ländereien verspielen, weshalb der Niedergang sich immer wieder auch schon andeutet, der Niedergang dieser Adelskaste. Und dann geht es darum, dass dieser Aufbruch mitunter gelingt, aber oft eben auch nicht. Und sie kehren dann, diese jungen Frauen, verzagt in den Schoß ihrer Familie zurück.
Sind das denn typische Kaiserling-Romane, Texte, Themen?
Ja, das sind sie durchaus. Also wie gesagt, Ehebruch, immer mal wird sich duelliert. Dann gibt es eben das Glücksspiel, das eine große Gefahrenzone ist. Und es gibt die wunderbare Landschaft. Also es gibt einfach hinreißende Landschaftsschilderungen, die aber gar kein Selbstzweck sind, diese Stimmungspanoramenausbrüche, sondern die werden immer wieder geschildert in den Seelenlandschaften, in den Konflikten, in denen die Figuren sich befinden. Und wie schon angedeutet, es sind die Frauen, die im Zentrum seines Blicks stehen. Aber es gibt eben auch Männer, die durchaus hochmoderne Züge tragen. Also es wird nämlich nicht nur sich duelliert dort in der Folge des preußischen Militarismus, hatte das ja urständ gefeiert und nicht nur in Preußen, sondern eben auch in Wien und in Österreich. Aber es ist eine wirklich große Skepsis, die über diesen Romanen liegt, die Kaiserling als großer Zeitdiagnostiker und auch kritischer Beobachter dieses Milieus, aus dem er selbst ja stammt, schildert. Und da kommen auch Männer vor, die durchaus sehr beeindruckend sind. Also in der letzten Szene des letzten Romans ist wirklich ein hoch beeindruckendes Porträt im Gelungen eines Mannes, dessen Frau ihn zu verlassen droht, beziehungsweise sie tut es auch, weil sie sich in einen anderen Mann, den Bruder des Protagonisten, verliebt hat. Und normalerweise wird eben die Pistole gezückt und zum Duell geschritten in solchen Fällen. Das tut der Protagonist nicht. Er lässt sie gehen und verstößt damit gegen den männlichen Rollenkodex par excellence. Er lässt sie gehen und er bleibt weinend zurück.
Das klingt ja schon recht modern. Sie haben es auch schon gesagt. Ist das die einzige Erklärung, warum Kaiserling so eine doch ja auffallend bemerkenswerte Wiederentdeckung erlebt hat? Warum sind die Leute alle so begeistert von diesem Autor?
Also ich glaube, der ist ja immer wieder neu wiederentdeckt worden. Und ich glaube, jetzt endlich gibt es den Durchbruch für ihn. Weil diese Romane, wie schon geschildert, von einer ganz enormen Subtilität sind, was die Psychologie der Figuren betrifft. Die sind in der Tat modern. Es sind aufbrechende junge Frauen, denen vieles gelingt dabei, oft auch nicht, die desillusioniert sind, die einen großen emphatischen Freiheitsbegriff haben. Und das ist das Moderne. Auch wir mit unserer Freiheit wissen ja oft nichts damit anzufangen. Also hochinteressant ist der Roman Wellen, in dem der eigentlich beginnt mit dem Ehebruch. Und dieses Paar, dieses Mésalliance-Paar, ein Maler und eine entlaufene Gräfin, versuchen nun ein Leben in einer Fischerkarte in einem Ostseebadeort. Und das misslingt komplett. Denn diese Gräfin verträgt diesen Luftwechsel nicht, diesen im übertragenen Sinne auch herrschenden Luftwechsel, der überfordert sie komplett. Und das ist etwas, was uns eben auch oft nicht gelingt. Die großen Freiheitsbegriffe, was tun wir damit? Wir sind dann oft eben auch desillusioniert. Also ich glaube insgesamt, dass Kaiserling deswegen uns so viel zu sagen hat, weil er nicht nur moderne Figuren schildert, sondern weil er die Konflikte, in denen er die Figuren zeigt, so zeitgenössisch sind, so brauchbar für uns. Man braucht keine Ratgeber zu lesen über das Glück, sondern man lese einfach Kaiserling.
Edelgard von Abenstein über die späten Romane von Eduard von Kaiserling, erschienen unter dem Titel Feiertagskinder. 720 Seiten, kosten 28 Euro. Am kommenden Wochenende wird in Argentinien gewählt und so wie es aussieht, dürften die Peronisten ein Comeback feiern. Wie die Stimmung im Lande ist, wie Literaten und Intellektuelle sich äußern, darüber möchte ich jetzt mit dem Autor und Übersetzer Timo Berger sprechen. Er hat in Buenos Aires studiert, dort das Festival zeitgenössischer lateinamerikanischer Poesie Salida al Mar und in Berlin das Poesiefestival Latinale mitbegründet. Im Wagenbach Verlag hat er Anthologien zu argentinischer und brasilianischer Literatur herausgegeben und jüngst eben eine literarische Einladung nach Buenos Aires. Hallo, herzlich willkommen, Timo Berger.
Ja, hallo.
Eine literarische Einladung steht auf Ihrem Umschlag sogar, soll dieses Buch auch sein. Was macht denn für Sie diese Stadt so spannend? Was ist da so ein Sehnsuchtsort, wie es gleich in der Einleitung heißt?
Ich glaube einfach diese Vielfältigkeit und die Identität. Ich war gerade 2 Wochen in Buenos Aires und ich war wieder überrascht, also wie laut es in dieser Stadt ist, wie viele Menschen dort zusammenkommen, aus wie vielen verschiedenen Ländern und Familienhintergründen. Sind ja fast 2/3 der Argentinier ja irgendwie eingewandert und jeder hat so ein bisschen was mitgebracht und ich finde, das spiegelt sich auch in der Literatur, die ungeheuer experimentell ist, die sehr vielgestaltig ist, vielleicht auch eher die Lyrik und die Kurzgeschichte dort Formen sind, die zur meisterhaften Perfektion auch teilweise bei Julio Cortázar oder bei Borges entwickelt wurden. Und genau deshalb, ich kann es nur dosiert ertragen, Argentinien vielleicht, aber dann ist es immer wieder eine Erweiterung auch meines Horizonts.
Aber das Land ist ja auch sehr von radikalen politischen Wechseln gebeutelt und von einer ständigen sozialen Unsicherheit. Spiegelt sich das denn auch in der Literatur, in der zeitgenössischen?
Ganz gewiss, also wir haben in der literarischen Einladung, in der Anthologie für Wagenbach, da sind natürlich auch Texte drin, die das spiegeln, fast reportagehaft von Martin Caparrós, der diese bedrückte, gebeutelte Stadt und diese permanenten, sich wiederholenden Krisen auch schildert. Andererseits habe ich das Gefühl, dass gerade dadurch, durch diese Unsicherheit, aber eben auch, dass man eben nicht weiß, was am nächsten Tag passiert, eben auch ein ungeheuer kreatives Potenzial entfesselt wird.
Wie Sie waren gerade erst da, wie ist denn so das Lebensgefühl jetzt gerade in der Stadt, auch eben vor diesem Hintergrund, dass ja da tatsächlich auch eine hohe Inflationsrate ist, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Wie macht sich das bemerkbar?
Also das ist natürlich auch eine Obsession, die sich bei den Autoren, zum Beispiel Alan Pauls hat einen ganzen Roman darüber geschrieben, Geschichte des Geldes, der auch in der Anthologie vertreten ist. Immer geht es darum, möglichst Dollar zu haben und das Vertrauen in die eigene Währung ist sehr gering. Es wird wahnsinnig viel noch mit Bargeld Geschäfte gemacht und das ist wirklich was, wir haben ja überall die Karten und bezahlen im Internet, das ist dort völlig unmöglich, wenn man einfach kein Vertrauen hat. Und vielleicht ist das fehlende Vertrauen in die staatlichen Institutionen und die Banken andererseits auch wieder der Grund, warum in Argentinien andere Werte, wie zum Beispiel der Wert der Freundschaft, viel wichtiger sind oder familiäre Netzwerke, Netzwerke, wenn Leute aus der Provinz kommen, dass man sich da aushilft und dass man sich überhaupt in diesem alltäglichen Chaos viel mehr auch von sich wahrnimmt und dem anderen auch hilft. Das fand ich schon sehr, oder das ist wirklich so ein Zeichen auch der argentinischen Lebensart und Kultur.
Hoffen denn viele Intellektuelle auf einen Wechsel?
Ich glaube, die Lage, also ich habe es als sehr ruhig empfunden im Augenblick. Man geht davon aus, dass es einem Regierungswechsel kommt, aber man weiß auch nicht so wirklich, für was der Kandidat, der jetzt in Umfragen vorne liegt, Alberto Fernández, wirklich steht. Er hat so eine Art Sammlungsbewegung hinter sich, hat die verschiedenen Fraktionen der peronistischen Partei, die ja ideologisch ein sehr weites Spektrum abdeckt, von links bis rechts, hinter sich vereint, bis auf den ehemaligen Wirtschaftsminister, der eben alleine antritt. Und man kann nur hoffen, dass es keinen wirklichen Wiederbruch gibt, wie bei der Regierung davor, die mit einem neoliberalen Konzept angetreten ist, vieles davon gar nicht verwirklichen konnte, weil es einfach so ein radikaler Kurswechsel war von der Vorgängerregierung von Cristina Kirchner. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die neue Regierung versucht, wirklich einen nationalen Dialog in Gang zu setzen und wirklich versucht, dieses Problem der Inflation, das wirklich pulverisiert, die Einkommen pulverisiert. Freunde von mir arbeiten dort an der Uni, die arbeiten dafür für Löhne, mit denen sie noch 3-4 andere Jobs brauchen, weil das einfach nicht mehr das abdeckt, was man dort bezahlt für die Lebensunterhaltungskosten.
Und engagieren sich denn dann die Leute? Auch gibt es Schriftsteller, die sich tatsächlich politisch engagieren oder zu Wort melden?
Das gibt es sicher, es gibt es weniger als vielleicht noch vor 10 Jahren, aber was ich irgendwie beobachtet habe und was mich wirklich auch wahnsinnig interessiert in Argentinien, ist zurzeit die Frauenbewegung, die letztes Jahr anfing mit diesem Slogan Ni una menos, also nicht eine Frau mehr im Sinne von Frauenmorde, die dort auch stattfanden, ist ein Problem in ganz Lateinamerika. Aber dort sind an vorderster Front in diesen ganzen Bewegungen, vorletztes Wochenende gab es in La Plata, einer Stadt 50 Kilometer südlich von Buenos Aires, ein nationales Treffen dieser Frauenbewegung. Da sind immer Schriftstellerinnen dabei, Gabriela Cabezón Camara zum Beispiel, die auch in dem Buch ist eine davon. Sie sind wirklich, ihr Zeichen ist so ein grünes Halstuch, damit haben sie sich zum Beispiel für ein liberales Abtreibungsrecht eingesetzt. Also ganz wichtige argentinische Schriftstellerin Claudia Piñera, auch die zum Beispiel auf der Buchmesse auch war, sind da an vorderster Front dabei und haben zum Beispiel jetzt auch was ganz Historisches erreicht auf diesem Nationalen Frauenkongress. Sie haben auch die ganzen Transpersonen und diese ganze Öffnung auch, dass man nicht nur sagt, wir Frauen kämpfen, sondern alle Minderheiten tun sich zusammen, Afro, Indigene. Und da sind wirklich an vorderster Front Literaten und Literatinnen dabei.
Also gibt es ein lebendiges literarisches Leben? Weil einerseits, man fragt sich auch, wenn die Leute 3-4 Jobs machen müssen, um überhaupt überleben zu können, gibt es da noch sowas wie Literaturförderung? Ist für sowas überhaupt noch irgendwie Geld da?
Also Literaturförderung gibt es sehr, sehr wenig. Das ist aber wirklich der aktuellen Regierung anzulasten, die sehr viele Stipendien und auch Reisebeihilfen und sowas gestrichen hat. Was es nach wie vor gibt, ist eine Übersetzerförderung, die sehr gut ist. Aber argentinische Schriftsteller organisieren sich eben selbstständig und es gibt wahnsinnig viele Lesungen auch. Also man kann sich unter der Woche und an Wochenenden fast gar nicht entscheiden, weil es gibt 3-4 Lesungen, zu denen man unbedingt gehen möchte. Und da gibt es alternative Kulturzentren, aber es gibt eben auch zum Beispiel Bibliotheken, die das noch fördern. Und insofern,
und es wird auch viel gelesen, offenbar. Sind die Argentinier so ein Leservolk?
Also tatsächlich habe ich in der U-Bahn noch Leute mit Büchern gesehen, was mir in Berlin fast nie passiert. Die Leute lesen sogar noch Zeitungen, also das muss man sich mal vorstellen. Und es wird eben auch sehr viel geredet und gestritten über Literatur. Also das ist wirklich sehr, sehr lebendig. Es gibt wahnsinnig viele Buchhandlungen dort noch und die Buchhandlungen haben auch Cafés. Und das sind wirklich Orte, wo man sich aufhält.
Also kann man gespannt sein, wie die Literatur da noch einwirkt, so kurz vor der Wahl in Argentinien. Timo Berger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.